Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Lukas, der Arzt, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat, schreibt für uns die Apostelgeschichte nieder, die Anfänge der Kirche. Wenn wir heute seinen Bericht über Pfingsten in Apostelgeschichte 2 gelesen haben und darüber nachdenken, dann nicht deswegen, weil wir ein historisch besonders interessiertes Publikum sind, die es mit Geschichte besonders zu tun haben, die einen mehr, die anderen weniger, sondern weil wir verstehen wollen, wer wir als Kirche eigentlich sind. Warum gibt es uns? Wozu sind wir da? Auf diese Fragen werden uns heute ja unzählige Antworten angeboten, je nachdem, wen man so fragt. Die Kirche ist da, um der sozialen Not zu begegnen, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gewährleisten, um die Tradition des christlichen Abendlandes und seine Werte zu verteidigen, um eine wichtige Kraft bei der Rettung vor dem Klimawandel zu sein, um Menschen in ihrem persönlichen Leben Trost zu geben und so weiter. Alles nicht schlecht, aber warum gibt es uns? Wozu sind wir da? Mein Wunsch ist, dass wir nach dieser Predigt darauf eine klare Antwort haben und diese mit Apostelgeschichte 2 auch begründen können. Dazu heute einmal eine Predigt mit 3 Punkten. Pfingsten ist ja der Tag der Wunder. Jetzt bräuchte ich die Folie 2. Ah, voilà. Die 3 Punkte heute sind: erstens, es beginnt am Kreuz. Zweitens, die verheißene Kraft. Und drittens, die rettende Botschaft. Erstens, es beginnt am Kreuz. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus gehörten. Was tun die Jünger und Freunde von Jesus hier? Nach seiner Auferstehung am Ostermorgen ist Jesus seinen Freunden und Jüngern immer wieder erschienen. Sie haben sich dann um ihn gesammelt oder er ist dorthin gekommen, wo sie miteinander zusammen waren und auf ihn warteten. Und er hat sie in ihrer Bibel im Alten Testament unterrichtet, damit sie verstehen können, wer er ist, was eigentlich am Kreuz, das sie immer noch nicht verstanden haben, und am Ostermorgen wirklich passiert ist. Denn all das, wer Jesus war, versteht man am besten eben mit dem Alten Testament in der Hand. Und dieser Unterricht, erfahren wir, dauerte 40 Tage. Und Jesus sagt dann zu ihnen, bevor er in den Himmel auffährt, folgende Worte, nachzulesen am Ende des Lukas-Evangeliums: Ihr seid Zeugen für alles, was geschehen ist. Ich werde den Geist zu euch senden, den mein Vater versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt und wartet, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Als Jesus Christus dann vor ihren Augen in den Himmel, also in Gottes unsichtbare, ewige Wirklichkeit zurückkehrt, da gehen die Jünger zuallererst in den Tempel mitten in Jerusalem und preisen Gott. Und sie sind voller Freude, schreibt Lukas. Und sie versammeln sich einmütig im Gebet im Obergeschoss im alten Haus in Jerusalem, wo ihr Treffpunkt war. Die Jünger, die Jesus als Apostel berufen hatte, also die 12 ohne Judas, die Frauen, die Jesus sowieso immer gefolgt waren, aber auch die Mutter Jesu und seine Brüder. Die Tage nach Christi Himmelfahrt sind also geprägt von Lobpreis. Wir treffen hier keine traurige Gemeinschaft an, die irgendwie verwaist ist, sondern herrlich und wundervoll ist unser auferstandener Herr. Die Zeit ist erfüllt von Gebet. Die Gemeinschaft mit Christus und Gott, dem Vater, sie leben sie im Gebet und genießen es, dass sie zu ihnen gehören. Und die Zeit ist geprägt von Warten. Das Gebet war ein wartendes, ein ausharrendes, ein flehendes Gebet. Am Anfang der Kirche steht eine für uns alle schwierige Erfahrung: Warten. Warten. Wartet jemand gerne von uns? Nein, meine Güte. Viertelstunde schon vorbei, wir wollten was Schönes machen. Wo bleibt sie denn? Ja, was ist? Gott hat doch versprochen, er wird das und das tun. Wann passiert das? Und so warten wir. Warten ist nicht was Tolles. Und das Gebet, das sie dabei sprachen, könnte so geklungen haben: Jesus, schick uns doch deinen Heiligen Geist. endlich wollen wir allen von deiner Herrlichkeit erzählen. Unsere Herzen platzen von der Schönheit, die wir bei dir gesehen haben, wie du in den Himmel aufgefahren bist. Wir wollen es allen sagen, du hast doch gesagt, wir sollen deine Zeugen sein. Jetzt schick uns doch endlich den Heiligen Geist, damit es losgeht. Wir brauchen deinen Startschuss. Aber eben auch, Herr, wir können gar nicht losgehen vorher. Bereite du uns vor. Nicht einen einzigen Schritt wollen wir gehen. Ohne deine Kraft können wir gar nichts tun. Forme uns. Du allein weißt doch den richtigen Zeitpunkt. Sehen Sie, die Jünger waren begeistert, von Freude erfüllt. Sie hatten die beste Botschaft der Welt von Jesu Kreuz und Auferstehung weiterzugeben. Warum sollten sie nicht einfach losgehen? Und genau so wünschen wir uns heute Kirche. Junge, dynamische Menschen, die voller Power und Kraft in die Welt gehen, die man ansieht, die strahlen und wo man denkt, Menschenskinder, zu denen will ich auch dazu gehören. Ist doch super. Menschenskinder, raus geht's, los. Und weil wir das so machen würden, deshalb steht unsere Kirche heute so elend da, wie es um sie bestellt ist. Weil wir auf menschliche Begeisterung setzen und nicht auf die Kraft Gottes. Uns fehlt offensichtlich noch immer die Erfahrung des Kreuzes als Kirche. Als Kirche im Jahr 2025 fehlt uns in Deutschland die Erfahrung des Kreuzes. Wir sind immer noch zu reich, zu einflussreich, zu selbstsicher, zu geschichtsgesättigt oder was auch immer. Wir sind nicht angewiesen. Das sind wir nicht. Aber der Startpunkt für die Kirche damals vor 2000 Jahren ist nicht die Begeisterung von Ostern gewesen. Auch nicht Christi Himmelfahrt, sondern, nein, auch nicht Pfingsten. Wir müssen noch einen Schritt vorgehen. Der Anfang der Kirche liegt unter dem Kreuz. Oder sie ist niemals Kirche. Um das Kreuz herum ist Kirche nicht möglich. Es muss durch diesen Tiefpunkt, durch diesen Nullpunkt und durch diesen Ohnmachtspunkt als Anfangspunkt durchgehen. Das Ende aller menschlichen Möglichkeiten. Punkt. Was du mitbringst, was du kannst, was wir Menschen auf die Beine stellen, guck ans Kreuz, da endet das alles. Das haben Menschen geschafft. Super. Wir Menschen haben es geschafft. Wir haben Jesus ans Kreuz gebracht. Großartige Leistung. Das ist das Ende aller menschlichen Möglichkeiten. Und wenn du noch so gut anfängst, noch so motiviert, du meinst es gut, du willst ein Humanist und ein Menschenfreund sein. Am Kreuz, an dem Jesus stirbt, enden alle guten menschlichen Absichten, alle menschliche Weisheit, auch alle religiöse Erhabenheit der Menschheit, aller gut gemeinter Trost. Die Kirche des ersten Bundes, wir sind ja nicht die erste Kirche, Israel, das ein Volk von Priestern sein soll und dem Gottes Berufung bis heute gilt, scheitert und stirbt unter dem Kreuz. Das ist auch die erste Predigt, die Petrus halten wird. Er wird sagen, es war Gottes Wille und Plan, wir haben es vorhin gehört, dass dieser Mann, also Jesus, euch schutzlos ausgeliefert war. Und ihr habt ihn von den Heiden ans Kreuz schlagen und umbringen lassen. Das habt ihr vollbracht? Eure Leistung. Unsere menschliche Leistung. Aber Gott hat ihn aufgeweckt und aus der Gewalt des Todes befreit. Denn der Tod hatte keine Macht. Und so soll ganz Israel wissen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und Christus gemacht. Wissen Sie, die hatten doch gar keine bösen Absichten gehabt in dem Sinne. Wir denken ja immer, böse Menschen sind die, die dann verknautscht irgendwo in der Ecke sitzen und sich ganz finstere Gedanken machen und sich überlegen, wie baue ich ein Drogenkartell auf, wie quäle ich andere Menschen oder mache ich sonst irgendwas. So spricht die Bibel nicht von Bosheit. Das ist selbstverständlich, da müssen wir doch gar nicht drüber reden. Nein, bester Absicht zu folgen und am Ende stirbt Christus. Das ist die Tragik der Menschheit. Sehen Sie, die frommen Juden damals haben sich moralisch von uns höchstens in einer Sache unterschieden, nämlich dass sie die Gebote Gottes besser befolgt haben als wir. Das macht es für uns ja noch viel schlimmer. Jesus geht es doch unter den anderen Völkern nicht besser. Das sehen wir, wenn Christenverfolgungen ausbrechen. Das sehen wir in dem Unglauben, mit dem Evangelium begegnet wird. Israel und die Völkerwelt erkennen beide im Kreuz, wir sind im Herzen Gottes Feinde. Das ist das, was die Bibel sagt. Ob uns das gefällt oder nicht. Gottes Feinde. Das ist der Startpunkt. Und wenn ihr es noch so gut meint, euer Herz hat sich von Gott abgewandt. Oh, wir meinen, wir seien Gottes Freunde, solange er uns nur fern bleibt, sich nicht zu doll in unser Leben einmischt und wir ihn auch für das benutzen können, woran wir Interesse haben. Aber den Sohn Gottes, Gott, der uns in Liebe nahe kommt, der uns seinen Arm um die Schulter legen will und der sagt, du musst umkehren, damit du vor Gott bestehen kannst, ihn haben wir alle ans Kreuz gebracht. Das ist meine Schuld, warum er dort hängt. Machen wir uns das einmal an Petrus klar. Also Petrus hatte einiges vorzuweisen. Er war Augenzeuge, 3 Jahre lang mit Jesus gemeinsam unterwegs, auch in den intimsten Momenten. Er war eigentlich sogar ein Freund Jesu. Er ist der, der zuerst ausspricht, wer Christus ist, nämlich der Sohn Gottes. Und Jesus sagt, auf dich werde ich meine Gemeinde bauen. Und was wissen wir noch alles von Petrus? Du meine Güte, wissen Sie, Petrus ist eigentlich sowas wie der Fünf-Sterne-General unter den Jüngern. Oder wenn Sie wollen, der Usain Bolt unter den Jüngern. Ja? Keiner so schnell wie er, nur einer unter 10 Sekunden. Das schafft sonst keiner. Und wissen Sie was? Genauso wäre Petrus als Fünf-Sterne-General, als Usain Bolt der Jünger am Kreuz vorbei nach Pfingsten gekommen, er wäre für Jesus zu nichts, zu überhaupt nichts tauglich gewesen. Nix. Petrus muss am Kreuz beginnen. Dort, wo er Jesus verlassen hatte. Zuvor noch im Gerichtshof hat er ihn verraten. 3-mal krähte der Hahn. Wenn die anderen ihren Messias umgebracht haben, dann hat er sogar seinen Freund und Herrn verraten und in schlimmster Situation verlassen. Tiefer kannst du nicht fallen. Das ist der Startpunkt für Petrus. Der absolute Nullpunkt. Einen anderen Startpunkt gibt es für Petrus nie mehr. Das merken wir auch, wenn wir seine Briefe dann lesen, den 1. und 2. Petrusbrief. Er hat es zutiefst verinnerlicht. Er ist der, der unter dem Kreuz beginnt. Jeden Tag neu. Er ist Sünder, er ist schwach und fehlbar. Und er weiß um ein Herz voller Bosheit und Angst. All das, was uns Menschen von Gott wegtreibt. Deshalb findet das Pfingstwunder die Jünger im Gebet beieinander. Halten wir das fest. Sie beten, weil sie wissen, wir schaffen es nicht. Besten Absichten, die größten Qualifikationen, die wunderbarsten Gaben, die herrlichsten Erlebnisse, die wir mit Jesus haben. All das, was wir uns so wünschen, wo wir denken, Mensch, wenn ich doch mal erlebt hätte, was Johannes erlebt hat, dann würde mein Glaubensleben doch aber wuh. Die wussten, es geht nicht. All das hilft uns nicht einen Schritt weiter. Nicht einen Schritt. Ich kann den Leuten sonst was erzählen. Die hören es und denken, ja, ist gut. Sie wussten und es brannte in ihren Herzen, dass Jesus gesagt hatte, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Und davor hatten sie Angst. Sie wollten nicht, dass sie für Gott unbrauchbar sind. Deswegen findet der Pfingsttag die Jünger im Gebet und sie warten. Und es waren keine Übermenschen, denen ist das nicht leichter gefallen als uns. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich höre geradezu das Gebet des Petrus. Ja, Jesus, so ist es. Ich will ohne dich nicht einen einzigen Schritt gehen. Niemals. Ich habe am Kreuz gesehen, wohin mich meine Wege führen, wenn ich auf meine Kraft vertraue. Denken wir nicht manchmal, doch irgendwie, wir wären eigentlich der große Gewinn für das Team Jesus. Also, ich denke, eigentlich hat Jesus das doch ganz clever gemacht, als er mich ausgewählt hat, oder? Ich meine, ich habe großartige künstlerische oder musikalische Begabung. Das ist doch großartig. So jemanden wie mich hat Jesus doch noch gebraucht, oder? Also mein Verständnis für die Technik da hinten, ja, alle anderen checken gar nicht, wie es funktioniert. Und wenn ich nicht da bin, dann können die da vorne erzählen, was sie wollen. Ist doch super, dass Jesus mich in seinem Team dabei hat, oder? Also so schön kann niemand den Blumenschmuck richten wie ich. Menschenskinder, die Gottesdienste sind dadurch richtig aufgewertet und schön. Ist doch toll, dass Jesus mich in seinem Team hat, oder? Und wir können das ewig weit fortführen. Haben Sie tatsächlich noch was, was Sie für das Team Jesu eignet? Haben Sie noch was? Dann sollten Sie erstmal, wie es so schön heißt, zurück auf Null, zum Kreuz zurück, bevor wir mit Pfingsten weitermachen. Es gibt nichts Verheerenderes, als den Geist Gottes mit Begeisterung und unseren Möglichkeiten zu verwechseln. Und Petrus weiß das, Paulus weiß das auch. Im Übrigen tun wir jemandem wie Paulus oft Unrecht, weil wir denken, er spricht so krass. Wissen Sie, der Paulus meint es. Wenn Paulus in seinen Briefen schreibt, ich bin der Allererste unter allen Sündern, dann ist das nicht eine fromme Klausel, dann ist das nicht ein Bild, das er gebraucht, dass wir es besser verstehen oder einfach, weil er in dem Moment ein bisschen, weiß ich, vom Lobpreis high war. Das meint er so, das ist seine existenzielle Erfahrung. Ich habe Christus verfolgt. Da muss einem Jesus erstmal als der Auferstandene begegnen und fragen, warum verfolgst du mich? Danach hat man nichts mehr. Da sind die Qualifikationen wie weggeblasen. Das ist die Kreuzestunde von Paulus gewesen. Paulus wusste, ich habe nichts, ich bin der Erste von allen Sündern. Und wenn Jesus zu ihm sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, weil meine Kraft in den Schwachen mächtig ist, dann ist das nicht im Bonmot, das Paulus geschrieben hat, dass wir es an unseren Kühlschrank heben und sozusagen dann immer mal wieder drauf gucken und begeistert sind. Das war seine tagtägliche Lebensrealität. Entweder Jesus macht es oder nichts funktioniert. Das hat er so gemeint, wie er das geschrieben hat. Also, vielleicht sollten wir unsere Liste zusammenkürzen, warum es toll ist, dass wir im Team Jesus dabei sind. Also aus Sicht von ihm. Für uns ist es natürlich, ist die Liste gar nicht lang genug. So. Am Kreuz stirbt der alte Mensch, der aus eigener Kraft fähig sein will für Gottes Werk. Aber dabei bleibt es nicht. Zweitens, die verheißene Kraft. Ist es wie immer, der erste Punkt ist der längste, dann kommt der zweitlängste. Also Sie können sich freuen, es wird jetzt immer kürzer. Am Kreuz stirbt der alte Mensch. Ich frage Sie, wo findet eigentlich unser Ostern statt? Also Karfreitag ist unser Todestag. Der Tag, wo unsere Möglichkeiten enden. Aber wo ist eigentlich unser Ostern, unser Tag der Auferstehung? Es ist nicht an Ostern. An Ostern ist der Tag der Auferstehung Jesu. Paulus spricht davon, dass dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, auch in uns lebt und uns lebendig macht. Welche Kraft ist das? Paulus schreibt in Römer 8, Vers 11, es ist derselbe Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wenn dieser Geist nun in euch wohnt, dann gilt, Gott, der Christus von den Toten auferweckt hat, wird auch euren sterblichen Leibern das Leben schenken. Das geschieht durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also wann findet unser Ostern statt? An Pfingsten. Durch den Heiligen Geist. Nur durch ihn erwachen wir, erwacht die Kirche zum Leben, das nicht menschlichen Möglichkeiten entspringt, denn die enden am Kreuz. Wissen Sie, wenn Menschen wirklich zum Glauben kommen, dann liegt das nicht an dem tollen Prediger oder der guten Bibelübersetzung oder dem erhabenen oder wertvollen Lobpreis oder der freundlichen Ausstrahlung der Christen oder der Gastfreundlichkeit der Gemeinde. Es liegt ausschließlich am Heiligen Geist. Was immer zu Gottes Ehre dient, was immer auch für die Ewigkeit Bestand hat, was immer auch Gottes Wesen entspricht, es kommt vom Heiligen Geist und nicht von uns. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie vor einem starken Wind und das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschienen ihnen etwas wie züngelnde Flammen, die verteilten sich und ließen sich auf einen jeden einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Wissen Sie, darauf haben sie so dringlich gewartet, auf ihre Auferstehung. dass die Kraft Jesu, die Kraft, die den Tod überwindet und ewiges Leben schafft, sie erfüllt. Der Heilige Geist macht jetzt vieles möglich. Die Apostel werden im Verlauf der Apostelgeschichte Menschen heilen. Sie werden böse Geister austreiben. Sie werden Visionen haben. Da erscheinen die erstaunlichsten Dinge sogar. Jemand wird zum Leben wieder erweckt werden. Und ein Petrus, der eigentlich ein Schisshase war vorher, predigt, als hätte er keine Angst mehr. Sie sprechen auch in fremden Sprachen. Wissen Sie aber, das alles verwundert uns eigentlich nicht, wenn wir bedenken, wer in ihnen lebt und wer der Heilige Geist ist: Gott selbst. Und das heißt auch, der Heilige Geist ist nicht eine übernatürliche Kraft, die mir sozusagen unabhängig von Gott geschenkt wird, damit ich jetzt meine Ziele damit erreiche, sondern es ist Gott selbst, der denen, die ihn lieben, hilft, seine Ziele umzusetzen. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Alles dient zu seiner Ehre. Verwechseln wir also niemals die Wirkung des Heiligen Geistes mit ihm selbst. Pfingsten heißt nicht, und jetzt wird ein Punkt kommen, der ist mir wichtig. Pfingsten heißt nicht, die Kirche bekommt übernatürliche Fähigkeiten. Also so, wie wenn zum Beispiel ein Pferd plötzlich fliegen könnte. Sondern Gott selbst, der Übernatürliche in Person, weil er alles geschaffen hat, er erfüllt seine Kirche und er kann alles, was er in und durch uns tun will. Dass dann in der Kirche auch Dinge geschehen, die Menschen unmöglich sind oder wir als Wunder bezeichnen, das ist doch gar nicht das Eigentliche, sondern nur die logische Auswirkung davon, dass er da ist, der nicht an unsere Grenzen gebunden ist. Und jetzt sage ich dir, das ist die beste Nachricht, die es für dich und dein persönliches Leben gibt. Denn es bedeutet, du bist zu allem in der Lage, das dem Willen Gottes entspricht, wenn Gott durch den Heiligen Geist in dir lebt und dich erfüllt. Aus der Gewissheit deines Glaubens an Jesus, denn nur durch den Heiligen Geist kann man Jesus als Herrn bezeichnen. Und durch diese innere Klarheit, dass Gottes Geist uns Zeugnis davon gibt, dass wir zu ihm gehören. Daraus darfst du schließen, Gott in dir. Gott in dir ist nichts in deinem Leben unmöglich. Andersherum wird kein Schuh draus. Das ist wichtig. Wunder und Zeichen vollbringen auch Scharlatane und natürliche Phänomene, die wir nicht verstehen, wirken manchmal außerordentlich. Und ja, die Bibel sagt, es gibt auch eine dunkle Seite der Macht, den Feind. Lass dich nie darauf ein, aus Wundern und Zeichen auf die Gegenwart des Heiligen Geistes zu schließen. Und andersrum genauso wenig, weil nicht die Wunder und Zeichen passieren, die du gerne hättest oder die in der Gemeinde XY doch gerade passieren, dass du daraus schließt, der Heilige Geist sei nicht da. Woran du den Heiligen Geist mit Sicherheit erkennst, das ist der Glaube, die Liebe und die Hoffnung, die allein er in unseren Herzen wirkt. Und damit, ich verspreche jetzt wirklich ganz kurz, der dritte Punkt, die rettende Botschaft. Wissen Sie, die Pfingstpredigt des Petrus überrascht mich. Das ist ein Spektakel, was da eigentlich vor sich geht. Die Menschen kommen aus allen Himmelsrichtungen, aus allen Nationen. Jeder hört die Apostel von Gottes großen Taten in seinen eigenen Sprachen sprechen. Das ist eine Steilvorlage, um irgendwie über Gottes Größe und ihn als den Schöpfer zu sprechen. Was könnte man da jetzt alles machen? Die ganzen Menschen strömen und Petrus sagt, es ist die Zeit der Ausgießung des Heiligen Geistes. So, wie es beim Propheten Joel vorausgesagt ist. Ich könnte mir schon vorstellen, wie ich jetzt gerne weiter predigen würde. Also, liebe Leute, jetzt hat Gott seinen Heiligen Geist ausgeschüttet. Jetzt beginnt endlich die Zeit der großen Völkerverständigung. Die Religionen finden endlich vom Geist geführt zueinander. Unser menschlicher Geist weitet sich. Wir erleben eine ganz neue Intensität des Daseins und der Lebenserfüllung. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr das alle miterleben dürft. Oder vielleicht andere Idee, die ich habe, wäre vielleicht zu sagen, Mensch, der Heilige Geist, was kann der alles? Also der Joel, der sagt ja, also es gibt Prophetie. Also Prophetie wird Folgendes sein, daran erkennt ihr das. Und dann sagt er auch, es gibt Träume und es gibt Visionen und das könnt ihr jetzt alles erklären. Und die Leute, die wären super gespannt, weil das erleben sie ja gerade, dass der Heilige Geist am Wirken ist. Leider hat Petrus mich nicht als Predigtberater gehabt, er hat anders weitergemacht. Er hat, nachdem dann das Joel-Zitat fertig ist, sagt er Folgendes. Ihr Leute von Israel, hört diese Worte. Es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Nur um Jesus und immer um Jesus. Ist denn der Heilige Geist nur deswegen gekommen, damit es um Jesus geht? Ja, ganz genau. Deswegen ist er gekommen. Der Heilige Geist ist gekommen, damit es immer um Jesus geht. Paulus sagt, es ist unmöglich, Jesus seinen Herrn zu nennen, außer durch den Heiligen Geist. Und Jesus selbst sagt, der Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gelehrt habe. Es geht um Jesus. Das ist die Botschaft der Kirche. Keine andere. Nichts, gar nichts anderes als Jesus. Petrus, das ist mutig. Keine neue Moral der Menschheit, keine politische Agenda, kein Humanismus, sondern Jesus. Jesus allein. Wenn du in einer Kirche bist, in der der Heilige Geist wirkt, dann solltest du erwarten dürfen, Folgendes zu hören. Jesus. Vom Anfang bis zum Ende. Und da gibt es dann nicht irgendwie das abgeklärte Stadium für die Fortgeschrittenen, einen noch geistlicheren Zustand, der sich über Jesus hinausweitet oder irgend sowas. Oder Jesus für angefangen. Oh, nee. Je geistlicher und geisterfüllter eine Gemeinde ist, desto mehr steht Jesus im Zentrum. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, dass Jesus im Zentrum steht. Die rettende Botschaft von unserem Erlöser und Herrn. Und wie lautet die? Wir Menschen haben Christus ans Kreuz gebracht. Gott aber hat ihn auferweckt für uns und zum Christus, und zum Herrn seiner Kirche, also zu unserem Erlöser und Retter gemacht. Deshalb sagt Petrus dann, ändert euer Leben. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus, dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Und so passiert genau das. Die Predigt, die der Heilige Geist bei Petrus wirkt, führt die Zuhörer zuallererst unter das Kreuz. Das habt ihr getan. Und damit stehen sie am gleichen Punkt, wo Petrus und die anderen Jünger ja auch gestanden haben. Und dann sagt er, wenn ihr jetzt euer Leben ändert, nämlich euch Jesus anvertraut und euch taufen lasst, wird euch der Heilige Geist gegeben und dann gehört ihr ganz dazu. Es gibt keinen anderen Startpunkt als das Kreuz. Ich, Petrus, habe da auch angefangen und es gibt keine andere Kraft als den Heiligen Geist. Du hast ihn jetzt auch. Willkommen im Club. So wächst die Kirche, indem Menschen unter dem Kreuz Jesu ans Ende ihrer Möglichkeiten kommen und durch den Geist, der Jesus auferweckt hat, das ewige Leben bekommen. Wenn dich heute an Pfingsten, am Geburtstag der Kirche, jemand fragt, und ich warne dich, es gibt ja nachher leckeren Pizza von der Jugend und Barista-Kaffee, und du stehst da vielleicht nachher, vielleicht ist es ja sogar der Pfarrer selber, der vorbeikommt und dich mal fragt, na, hast du eigentlich verstanden, was ich gesagt habe? Dann müsstest du jetzt auf zwei Fragen antworten können. Warum gibt es die Kirche und wozu sind wir da? Kannst du mit Apostelgeschichte 2 eine Antwort darauf geben? Meine Antwort hatte 3 Punkte. Es beginnt am Kreuz, die verheißene Kraft und die rettende Botschaft. Ich lade uns ein, das folgende Lied, O komm, du Geist der Wahrheit, als persönliches Gebet unseres Herzens als Antwort auf die Predigt zu singen.